Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Der Börsentag in München, der Anlegertag in München war ein voller Erfolg für Besucher, für Aussteller und auch für uns, für das Börsenradio. Peter Heinrich hat Interviews mitgebracht, zum Beispiel mit Robert Halver, der Samuel Beckett zitiert und bei Zinssenkung und Co. auf Godot wartet. Außerdem Altmeister Hans A. Bernecker, der sich verwundert fragt, warum so viele Menschen in Deutschland nicht wissen, wie man mit Geld umgeht. Sie hören jeweils Auszüge. Für die kompletten Interviews registrieren Sie sich bitte bei börsenradio.de. Der Marktbericht heute wieder von Andreas Groß und Peter Heinrich. Auch nach dem großen Verfallstag bleiben am Montag die großen Sprünge aus. Der DAX bleibt in einer engen Handelsspanne gefangen und schafft es nicht, sich über 18.000 Punkten zu etablieren. Der Schlusskurs von 17.933 Punkten liegt nur 4 Zähler unter dem Freitagsschluss. Die US-Börsen kommen da wesentlich besser in die Notenbankwoche und liegen 0,5% vorne. Die Tech-Werte sogar noch deutlicher, nach Gerüchten um eine KI-Allianz zwischen Google und Apple. Der Ölpreis reagiert positiv auf gute Konjunkturdaten aus China. Auch Gold klettert leicht, jetzt auf 2160 US-Dollar für die Feinunze. Und in der Flugbranche lästert man bereits über Boeing-Roulette. Denn schon wieder hat ein Jet des amerikanischen Herstellers im Flug ein Teil verloren. Auch die Aktien verlieren. Gute Nachrichten kommen von Hannover Rück und CW. Beide Unternehmen heben die Dividende an.
Mein Name ist Robert Halver. Ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank AG. Heute stimmlich etwas tiefer gelegt.
Anlageklasse. Dann springen alle auf. Du hast ja vorhin KI angesprochen und auch gesagt, da ist Substanz drin, da ist wirklich Substanz drin. Nennen wir doch mal eine Zahl. Nvidia erwirtschaftete jetzt im Geschäftsjahr letzten Jahres einen Nettogewinn von rund 29,8 Milliarden US-Dollar. Also das sind schon klasse Zahlen. Und hinzu muss man auch sagen, mit Hardware, nicht mit irgendeiner Idee und nur mit Software.
In der Tat, das heißt, wir haben hier Substanz, wobei man aber sofort einschränkend sagen muss, wenn man mit einer Hardware so viel Geld verdient, werden die Konkurrenten natürlich alles dafür tun, auch diese Vorteile für sich auch zu nutzen, also andere Spezialisten im Hardware-Sektor. Von daher muss man immer schauen, ob denn Unternehmen ihren Vorteil behalten. Deshalb ist immer mein Credo, dann vielleicht längerfristig eher auf Hightech setzen, die breiter aufgestellt sind, die mit KI Geld verdienen, die aber auch sicherlich im Hardware, im Softwarebereich Geld verdienen, schon lange etabliert sind. Ja, das macht Sinn. Und natürlich nicht zu vergessen die zweite Reihe. Da ist natürlich ein ganz anderer Kurshebel noch möglich. Aber das gehört soweit auch dazu, mal Luft aus dem Überdruckkessel rauszulassen, dass Hightech auch mal Luft abgibt. Das wäre schon sehr sinnvoll, damit einfach hier wieder die Birne sozusagen frei kommt. Und das kommt für mich immer stärker auch dadurch, dass wir jetzt eine Alternative haben. Der Markt wird breiter. Über die zyklischen Elemente, wir sehen in Amerika den Russell 2000, vergleichbar mit unserem MDAX, nur eben wesentlich größer, dass eben auch die zyklischen kulturabhängigen Werte mehr Zulauf bekommen, weil, das hört soweit auch dazu, sicherlich auch die Börsen in Amerika mit Donald Trump rechnet, was dazu führen wird, dass die Steuern gesenkt werden, dass die Wirtschaft weiter liberalisiert wird. Ja, und das kommt natürlich dem Aktienmarkt zugute. Wir reden hier nicht darüber, ob wir mit Donald Trump Golf spielen wollen.
Rechnet die Börse jetzt schon damit, dann geht ja die Rallye noch weiter, dann ist ja gar nichts mit Luft rauslassen.
Ja, die Luft rauslassen kann ja zum Beispiel kommen, indem einfach mal nochmal zwischenzeitlich eine Inflationszahl nicht so positiv ausfällt, dann doch nochmal nachgedacht wird. Und ich hoffe auch, dass es passiert, denn Durchmärsche sind nie gut. Aber die Stimmung bleibt für mich nach wie vor da, weil die Megathemen da sind. Ja, und nochmal, die Börse ist ein kalter Christ. Es geht nicht darum, ob man Donald Trump jetzt auf der Moralebene toll findet oder nicht. Die Börse sagt, was bedeutet das für die Kurse. Und da sollte man sich auch dran festhalten. Wer Moralbegriffe hat, der muss dann eben zur Heilsarmee gehen.
Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
Jetzt sage ich immer, kaum ein Anlagethema, auch bei mir hier im Podcast heute noch ohne das Stichwort künstliche Intelligenz auskommt. Aber man muss ja auch sagen, nur weil ein Unternehmen künstliche Intelligenz verwendet, heißt ja noch lange nicht, dass sie damit auch Geld verdienen. Klar, wenn ich natürlich meine Produktionsprozesse verschlanke, kann ich damit Geld sparen, dann habe ich es indirekt verdient. Aber bei den Unternehmen, die du ja hier dir angeschaut hast, bei diesen Sicherheitsunternehmen, die du in einer Studie analysiert hast, ist das ja anders. Hier schreibst du, dass diese künstliche Intelligenz ganz konkret einsetzen, um ihre Produkte zu verbessern, und das können auch wieder zu mehr Umsätzen führen. Wie funktioniert denn das? Wie machen die Unternehmen das? Wie und wo setzen die da KI ein?
Das ist eine sehr wichtige und auch gute Frage. Und wie du auch schon gesagt hast, das ist aktuell die spannendste Entwicklung überhaupt und ist ja auch ein heißes Thema an den Börsen. Und das hat ja auch regelrecht für Wahnsinnskursfantasien gesorgt und einen regelrechten Hype ausgelöst. Und dazu muss ich sagen, dass die genannten Unternehmen, also CrowdStrike, Palo Alto, schon länger KI erforschen und auch in ihren Produkten einsetzen. Das heißt, man kann es sich so vorstellen, die KI durchsucht große Datenmengen nach Anomalien, die auf Sicherheitsvorfälle hinweisen könnten, und kann dann relativ schnell verdächtige Aktivitäten erkennen, die zum Beispiel einem menschlichen Beobachter entgehen können. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein Sicherheitsvorfall eintritt, dann kann die KI in Echtzeit das Ganze analysieren und kann die Bedrohung im Endeffekt abwehren. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch sich das Ganze anschauen müsste, geht er im Endeffekt wertvolle Zeit verloren. Im Gegensatz kann die KI dann quasi in Echtzeit das Ganze stoppen. Und man muss sich so vorstellen, jeder Angriff, also jeder Cyberangriff, der stattfindet, hat ein eigenes Muster und eine eigene Signatur. Und je mehr Angriffe stattfinden, desto besser kann die KI dann auch neue Trends erkennen und auch eine Vorhersage treffen über künftige Bedrohungen. Das heißt, im Endeffekt wird die ganze Datenbank sozusagen mit jedem Angriff gefüttert und kann dann viel schneller auf das ganze Thema reagieren. Und daher gehen wir auch davon aus, dass die KI einen sehr, sehr wichtigen Beitrag für die Branche in Zukunft leisten wird. Und das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite der Medaille, denn die KI kann natürlich nicht nur den Cyberunternehmen weiterhelfen, es kann natürlich aber auch die Gegenseite unterstützen, und zwar die Cyberkriminellen in dem Fall, und kann natürlich helfen, sehr, sehr authentische Phishing-E-Mails zum Beispiel zu erstellen. Das heißt, die sind deutlich besser geworden als früher, sodass man kaum eigentlich noch einen Unterschied erkennt. Und da besteht natürlich die Gefahr für dich und für mich und auch für Unternehmen, aber kann natürlich dazu führen, dass die Unternehmen noch mehr Wachstum generieren, weil ja, wenn die Angriffe auch besser werden, müssen sie auch besser werden und müssen noch mehr helfen, die Unternehmen und die Privatpersonen zu schützen.
Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
Mein Name ist Hans A. Wernicke. Ich bin Herausgeber seit 64 Jahren der Aktienbörse, Deutschlands zweitältesten Börsenbrief neben dem Frankfurter Börsenbrief. Und damit bin ich das Altersgestein an der Börse schlechthin.
Der Nikkei, nach vielen, vielen Jahren, seit Dezember 89, glaube ich, hat er mal wieder den Höchstpunkt erreicht. Was sagt das aus?
Im Februar 1989 war ich in Tokio. Etwa zwei Tage oder drei Tage, nachdem diese Spitze von 39.900 und so viel erreicht worden war oder ist. Ich habe im Hotel morgens gelesen, in der Zeitung, im Wall Street Journal, Asia, dass ein Quadratmeter Boden in Tokio 10 Millionen Dollar kostet. Dann bin ich zum Kabuto Chu, also der Börse, darüber gegangen, hatte dort zwei Termine, die nicht ergiebig waren. Die waren natürlich alle high, geht weiter, wie das eben so ist. Dann bin ich stillschweigend wieder nach Hause gegangen, bin über die Ginza, das ist die große Geschäftsstraße in Tokio, gewandert. Und dann stand ich dann an der Ampel und da dachte ich, Mensch, jetzt stehst du tatsächlich auf 10 Millionen Dollar. Alle waren also happy. Und da habe ich gesagt, nein, das geht nicht gut. Gleichzeitig gab es eine skurrile Information in diesen Tagen, das ist nicht genau zeitgleich gewesen, aber in diesen Tagen, dass der damals reichste Japaner, ein über 90-jähriger Immobilien-Daikon, ein Gemälde in London ersteigern wollte, mit der Klage, das ist eines der damals teuersten Gemälde überhaupt, nämlich den Sonnenblumen von...
Mir fällt der Name nicht ein, aber ich kann mir das Bild vorstellen.
Mit der ausführlichen Angabe, er würde dieses Bild ins Grab mitnehmen wollen. Naja, das war natürlich war explosiv. Kurzum, ich saß abends im Flugzeug, 17.30 Uhr ging mir meine Maschine, die flog ja damals noch über Karachi, weil Russland war ja gesperrt. Und dann habe ich mir gesagt, nein, das geht nicht gut, habe mir eine Flasche Wein geben lassen von der Stewardess und habe die ausgetrunken, bin nach Hause geflogen und habe gesagt, Tokio raus. Das war's.
Sie haben Lust auf das ganze Interview? Dann gehen Sie auf börsenradio.de oder holen Sie sich die kostenlose Börsenradio-App.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Ja, mein Name ist Ferdinand Gerlach. Ich bin Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Also Sie machen mir jetzt richtig Hoffnung. Ich glaube, ich bleib lieber gesund, ich bleib lieber zu Hause. Aber man kann sich ja nicht aussuchen. Tun wir doch mal Butter bei die Fische. Haben Sie denn konkrete Beispiele, wie was in anderen Ländern richtig gut funktioniert?
Ja, da gibt's ganz, ganz viele. Nimm mal ein Beispiel aus Israel. Da gibt es zum Beispiel einen Multisensor, das ist ein Pflaster, das so vierblättrig aufgeklebt wird. Und dieser Multisensor kann 13 verschiedene Vitalparameter messen. Das kriegt der Patient auf die Brust geklebt, hält etwa 10 Tage. Und dann kann man lückenlos den Blutdruck überwachen, die Herzfrequenz, die Temperatur, die Sauerstoffsättigung etc. Wenn ein Patient sowas zu Hause oder im Pflegeheim auf der Brust hat, ist er damit besser überwacht als bei uns 85% der Patienten, die im Krankenhaus liegen. Denn im Krankenhaus gibt es nur wenige Patienten auf der Intensivstation oder der sogenannten Intermediate Care Station, wo eine lückenlose Überwachung stattfindet. Die meisten Patienten, auch viele, die dorthin kommen, um überwacht zu werden, in Anführungszeichen, liegen in Zimmer 13 auf einer Station mit 26 Betten und einer Nachtschwester. Die würde überhaupt nicht mitkriegen, wenn bei einem Patienten so ganz langsam die Temperatur steigt, die Sauerstoffsättigung abfällt, die Herzfrequenz steigt und sie sich anbahnt, das könnte man mit einem intelligenten KI-System zum Beispiel erkennen, dass dort eine Blutvergiftung, eine Sepsis sich anbahnt. Das würde mit einem solchen Pflaster vollkommen, vollständig, frühzeitig erkannt, bei uns selbst im Krankenhaus nicht. Und das ist so ein Beispiel für Healthcare Anywhere and Anytime. Man kann Patienten zu Hause, überall im Pflegeheim, selbst im Urlaub besser kontrollieren, überwachen, monitoren, als es bei uns zurzeit in den meisten Krankenhäusern auf Normalstationen möglich ist. Und von dieser Art von Sensortechnik und Monitoring gibt es eine ganze Menge mehr. Und wenn man das kombiniert mit künstlicher Intelligenz, die diese Daten analysiert im Hintergrund, dann hat man eine bessere Versorgung, eine bessere Diagnostik, als das derzeit der Fall ist.
Also nochmal nachgefragt. Das ist jetzt kein technisches Versuchsstadium. Das ist in Israel State of the Art und man könnte im Grunde genommen, wenn die Netzanbindung oder die Hardware auch bei uns zur Verfügung steht, könnte man das auch bei uns sofort umsetzen.
Ja, das wäre jederzeit möglich. Dieser BioBeat-Patch, so heißt das, wird mit einem Smartphone gekoppelt über Bluetooth, geht dann von dort in die Cloud, da kann die KI das analysieren. Das würde bei uns genauso gehen, das ist flächendeckend möglich. Ein anderes Beispiel jetzt auch aus Israel, sieht so aus, dass Haus- und Kinderärzte etwa 20% ihrer Kontakte nur noch digital machen. Die Eltern kaufen sich ein sogenanntes Taito-Care-Set, das ist ein Monitor, mit dem sie sich digital mit der Praxis, mit dem Kinder- oder Hausarzt verbinden. Und wenn jetzt zum Beispiel die kleine Tochter ein Problem hat, dann kann die Ärztin auf dem Monitor zugeschaltet werden. Es wird ein Telefonkonsil oder eine Telefonsprechstunde vereinbart und dann fragt die Ärztin, na, was hat die denn, die Kleine? Und die Mutter sagt vielleicht, naja, die hat Fieber und die isst nicht mehr so richtig und quengelt. Und dann sagt die Ärztin, okay, dann stecken wir mal auf der Rückseite von diesem Monitor, da ist so eine Art Steckdose, einen Ohrenspiegel ein. Da gibt es so einen kleinen Ohrenspiegel, der ist beleuchtet. Den führt die Mutter in das Ohr, die Ärztin korrigiert das und dann guckt die und sieht, ob das Trommelfell gerötet ist oder nicht. Dann wird dieser Stecker gewechselt und dann wird ein Stethoskop eingesteckt und dann wird die Mutter gebeten, mal das T-Shirt hochzumachen. Dann soll die Kleine einatmen, ausatmen, das Gleiche nochmal auf der anderen Seite. Dann hört die Haus- oder Kinderärztin digital über eine telemedizinische Verbindung das Kind ab. Und dann gibt es noch ein weiteres Tool, ein Mundspatel, auch mit Licht und hochauflösender Kamera. Dann kann sie den Mund-Rachenraum untersuchen. Und das geht fantastisch. Etwa 20% der Kontakte finden so statt. 800 Ärzte nutzen das, 650.000 Patienten. Die Eltern kaufen das, subventioniert von den Krankenkassen für 50 Euro. Dann gehört ihnen das und dann nehmen die das sogar mit in den Urlaub. Dann kann man in Bali im Urlaub mit der eigenen Kinder- oder Hausärztin eine Verbindung herstellen und diese kann das Kind ferndiagnostisch untersuchen und auch dann entsprechend behandeln. Das ist ein weiteres Beispiel von einer in die Alltagspraxis implementierten Lösung. Die Daten werden digital auch in die elektronische Patientenakte gespielt. Das hat viele Vorteile für die Eltern, für das Kind, für die Ärzte. Das ist nicht die Lösung für alles, aber ein sehr schönes Beispiel, wie man es im Alltag umsetzen kann.
Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
Ja, mein Name ist Michael Strugl. Ich bin CEO der Verbund AG, eines großen Renewable Players in Österreich, aber auch in anderen europäischen Märkten.
Ja, ist denn genug Strom in Zukunft da für Heizen, Autofahren und die Industrie? Und selbst wenn genügend Strom da ist, wie sehr müssen Sie denn Ihre Netze ausbauen oder sogar Straßen aufbaggern?
Also wir gehen davon aus, dass sich der Strombedarf massiv erhöhen wird über die nächsten Dekaden. Der Grund ist ganz einfach die Dekarbonisierung aller Sektoren. Wenn in der Industrie dekarbonisiert wird, dann sehr stark durch Elektrifizierung. Wenn in der Mobilität dekarbonisiert wird, dann durch Elektromobilität. Wenn in der Raumwärme dekarbonisiert wird, dann durch Wärmepumpen. Das heißt, Strom ist ein Energieträger, der ein Schlüssel in der Dekarbonisierung ist und daher werden die Bedarfe massiv steigen. Wir gehen beispielsweise in Österreich aus von einer Verdoppelung der Menge, die gebraucht wird bis zum Jahr 2040. Das heißt, es wird einen massiven Ausbau geben der Erzeugung, aber auch der Netze, sowohl der Verteilnetze als auch der Übertragungsnetze. Nicht nur, weil es mehr Erzeugungsanlagen braucht, weil es mehr Großspeicher braucht, weil Erzeugung und Verbrauch räumlich und zeitlich immer stärker auseinanderfallen. Räumlich, weil die verschiedenen Erzeugungstechnologien an unterschiedlichen Standorten die besten Voraussetzungen haben. Zeitlich, weil wir sehr stark volatile Erzeugungen integrieren ins System und der Verbrauch aber nicht parallel dazu ist. Das heißt, man braucht Speicher und Flexibilität. Und es kommt zu einer massiven Dezentralisierung der Erzeugung. Denken Sie an die ganzen Aufdachanlagen bei privaten Einfamilienhäusern oder auch mehrgeschossigen Wohnbauten. Und das strapaziert die Verteilnetze massiv. Und diese Strommengen müssen abtransportiert werden, letztlich auch über die Übertragungsnetze. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ein massiver Netzausbau ist notwendig, um diese Transformation überhaupt möglich zu machen.
Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de. oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhardt.
Mein Name ist Frank Fercher.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen. Zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Warum steigt aber jetzt auch Gold zum Beispiel auf so hohe Rekorde? Aktienmarkt hoch und Gold, das sieht man selten.
Ja, weil der Goldmarkt beruht auf einem anderen Verhältnis. Wir haben nun mal seit Jahren die Tatsache, dass alle Notenbanken kaufen regelmäßig Gold. Mhm. Im Schnitt nach den Londoner Statistiken so 240, 260 Tonnen. Verkäufer sind unüblicherweise sogar deutsche Anleger. Ist was noch nie gegeben. Seit etwa einem Jahr sind sie Verkäufer. Die Notenbanken der Welt kaufen Gold gegen Dollar. Sie haben bisher Dollar als Währungsreserve und reduzieren diese Dollarquote. Sie hat sich inzwischen reduziert in den letzten, muss ich jetzt zurückgehen, in den letzten 8 Jahren, glaube ich, von etwa 72 auf aktuell, glaube ich, 52, 53. Das bedeutet, der Dollar verliert an Wert, an Reputation als Währungsreserve, was auch immer Sie daraus politisch ableiten mögen. Jedenfalls, dieses Verhältnis ist nun mal da. Zum anderen, die Goldproduktion ist begrenzt, die Reserven sind begrenzt. Ich werde das wahrscheinlich später nochmal erzählen. Die Reserven, die noch in den Böden liegen, sind ungefähr 25.000 Tonnen, soweit sie überhaupt förderwürdig sind noch. Und 185.000 ist der Gesamtbestand der Welt an Gold. Mehr gibt's nicht. Also können wir uns ausrechnen. Mehr Gold gibt's nicht. Zum anderen die Notenbanken, die größten Käufer, sind die stabilsten Käufer mit dem Hintergrund, wie gerade erzählt. Und wo geht dann der Goldpreis hin? Schritt für Schritt für Schritt nach oben. Nicht exzeptionell, nicht spekulativ, sondern eben in kleinen Schritten. Denn keine Notenbank ist daran interessiert, einen zu hohen Goldpreis.
Ja. Na, Sie sagten ja, Gold ist ja begrenzt. Gold hat ja nur einen Würfel von 23 mal 23 Metern etwa.
Das sind diese 185.000
ja.
Tonnen.
Ja. Sie sagten vorhin so einen kleinen Nebensatz. Das, was es noch nie gab, die Deutschen verkaufen Gold. Woran könnte das liegen? Weil sie vielleicht müssen aus wirtschaftlichen Gründen?
Nein, die Deutschen müssen überhaupt nicht. Sie haben so viel Geld. Die wissen noch nicht, wie man mit dem Geld umgeht. Das ist ein Rätsel, das bisher noch nicht ausreichend geklärt ist. Auch ich weiß es nicht. Mhm. Aber es ist festzustellen, dass es einen Rückzug gibt. Die Deutschen haben ja die Eigenart, grundsätzlich falsch zu liegen in solchen Trends.
Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
Mein Name ist Christopher Karl Unterbrunner. Ich habe molekulare Biotechnologie studiert, also ein wissenschaftlicher Hintergrund mit dem Schwerpunkt auf Immunologie. Bin seit 2018 bei Medical Strategy, begonnen als Analyst, seit 2020 Portfolio Manager und aktuell Fondsmanager des Flaggschiff-Fonds von Medical Strategy, dem Medical Biohealth.
In Ihrer Präsentation taucht der Heilige Gral auf. Der Heilige Gral soll ja der Legende nach Glückseligkeit, ewige Jugend und Speisen in unendlicher Fülle bieten. Die Suche nach dem Heiligen Gral ist auch mittlerweile ein geflügeltes Wort geworden, offensichtlich auch in der Medizintechnik. Was ist denn der Heilige Gral in der Medizin?
Also natürlich für immer gesund bleiben, gute Medikamente zur Verfügung haben und personalisierte Behandlungsoptionen angeboten zu bekommen. Das wäre der Heilige Gral, dass man in die Klinik kommt, perfekt identifiziert wird, was das Problem ist und dann auch Individualbasis die entsprechenden Lösungen dann am besten vor Ort erst erstellt werden. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Wir gehen vor allem in Bereichen wie Onkologie immer mehr in Richtung der personalisierten Präzisionsmedizin. Wir schauen uns Mutationsprofile von Tumoren an und haben dann unterschiedliche Therapien, die abhängig von den Mutationen besser wirken. Wir haben schon immer mehr diesen präzisen Ansatz, die Krankheiten wirklich zielgerichtet zu behandeln. Dieser allumfassende, perfekte, personalisierte Ansatz, der ist natürlich immer noch in der Zukunft.
Jetzt wollen wir mal Sie gewissermaßen in Ihrer ganzen Kompetenz abfragen, also als den Molekularbiologen bis hin zum Portfolio-Manager. Das, was Sie jetzt gesagt haben, was hat das für Auswirkungen für die Menschen? Was hat das für Auswirkungen für die Anleger?
Ich glaube, für beide Seiten ist die erfolgreiche Entwicklung neuer, besser wirksamer Arzneimittel vorteilhaft. Als Patient natürlich bessere Therapien, längeres Überleben, gesünderes, längeres Überleben, was natürlich das absolute Ziel Nummer eins ist. Für Investoren ist es natürlich auch attraktiv, in diese Unternehmen zu investieren, die diese Medikamente entwickeln, weil natürlich erfolgreiche Medikamente auch Rendite generieren und bei einem erfolgreichen Management und guter Vermarktung natürlich auch attraktive Investments darstellen.
Und ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de